Wir freuen uns, dass wir ihn heute nochmal präsentieren können, Herrn Stefan Buchen. Wir haben das heute ein bisschen aufgeteilt. Ich werde den Lebenslauf vorstellen und Frau Kuhler wird dann etwas zu dem Buch sagen. Und er wird aber auch nicht nur über das Buch sprechen, was es auch draußen zu kaufen gibt. Am Anfang möchte ich mich bedanken bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, die diesen Vortrag heute Abend sponsert. Und Herr Buchen ist sozusagen ein Kollege aus der Nahostforschung. Er ist, kommt eher aus der Ecke der Literatur eigentlich ursprünglich. Er hat in Tel Aviv studiert, die arabische Sprache und Literatur, und war dann auch für eine ganze Weile wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Tel Aviv, bevor er dann in das journalistische Fach übergewechselt ist und Agenturjournalist war bei AFP in Jerusalem. Er hat sehr viel gemacht im ARD-Studio Tel Aviv und er ist jetzt vor allem bekannt für seine Beiträge in Panorama. Ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Hier ist noch ganz viel, was er sonst noch gemacht hat. Aber vor allem hat er auch eben mehrere Panorama-Berichte gemacht, die nominiert worden sind. Also zum Beispiel hat er den Panorama-Bericht gemacht, Fluchthelfer, gestern Helden, heute Kriminelle. Der ist nominiert worden für den Menschenrechtspreis von Amnesty International. Und er hat den Panorama-Bericht gemacht, Flüchtlingsschiff, wie Frontex die Wahrheit verdreht. Und dieser Beitrag ist nominiert für den Prix Europa. Für den Prix Europa. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Und davor wird Christiane Kuhler noch drei Sätze sagen zu den Thesen des Buches.
Ja, ich darf Ihnen ein paar einleitende Gedanken vorstellen, die mit diesem Buch zu tun haben, die neuen Staatsfeinde, wie die Helfer syrischer Kriegsflüchtlinge in Deutschland kriminalisiert werden. Im Nahen Osten ereignet sich eine Menschheitskatastrophe und es gibt Millionen von Flüchtlingen. Und davon kommt ein gewisser Teil auch nach Europa. Die Bundesregierung hat darauf reagiert mit einer Abriegelung und sie bestraft Schlepper und Schleuser, die den Flüchtlingen bei der Überwindung der verschlossenen Grenzen helfen. Denn es ist verboten, den Boden eines Landes zu betreten, wenn man keine Einreiseerlaubnis hat. Stefan Buchen kritisiert, dass die Bundesregierung, dass Staatsanwaltschaften und Justiz angesichts einer Menschheitskatastrophe nur diese positivrechtlichen Normen sehen. Dahinter steht das Bewusstsein, der Rechtsstaat kann gar nicht im Unrecht sein, solange sich seine Hoheitsträger an die Gesetze halten, solange sie jeden Schritt ihres Handelns mit dem Verweis auf das Gesetz rechtfertigen können. Die massenhafte Migration ist illegal und der Staat betrachtet die Bekämpfung einer solchen illegalen Migration als eine hohe Priorität. Und wer ermöglicht diese illegale Migration? Das sind die Schlepper. Aus der Sicht des Staates sind solche Schlepper und Schleuser die neuen Staatsfeinde. Darum geht es eben auch in diesem Buch. Wenn ein Schiff untergeht im Mittelmeer, wenn es Tote auf einem Lastwagen gibt, jedes Mal kommt sofort der Kommentar, die menschenverachtenden Schlepper, denen ist ein Leben der Flüchtlinge nichts wert. Es wird der Eindruck erweckt, Politiker und Polizisten würden Flüchtlinge vor den bösen Schleppern beschützen. Das hat, so meint Stefan Buchen, mit der Realität nichts zu tun. Nicht zuletzt, weil Europa und weil die europäischen Staaten mit dem Grenzschutz eine Mitverantwortung tragen. Man hat die Grenzen dicht gemacht und Kriegsflüchtlingen gar keine andere Wahl gelassen, als mit Schleppern oder Fluchthelfern eben nach Europa zu kommen. Das Argument, dass Flüchtlinge von den bösen Schleppern beschützt werden müssen, war und ist sehr erfolgreich. Im Sommer 2015 hat Stefan Buchen diese Argumentation als einen der größten Propagandaerfolge der deutschen und europäischen Innenpolitik in den letzten Jahren bezeichnet. Man kann nun fragen, was ist die Alternative? Sollen wir unsere Grenzen nicht mehr kontrollieren? Wollen wir unkontrollierte Zuwanderung? Und hier sagt Stefan Buchen auch im Sommer 2015, wir haben eine Menschheitskatastrophe, es gibt Millionen von Flüchtlingen, ein Teil davon möchte nach Deutschland und das sollte man etwas großzügiger gestatten als das bisher getan wird. Das ist die Aussage vom Sommer 2015 und wir werden fragen, und er hat schon angekündigt, dass er auch darauf eingehen wird, ist diese Aussage, ist diese Einschätzung, hat er diese Einschätzung, die ja noch aus der Zeit vor der großen Flüchtlingswelle im Jahr 2015 entstanden ist, inzwischen verändert? Wie sieht er die Lage heute? Stefan Buchen richtet heute die Aufmerksamkeit auf ein virulentes Problem der Gegenwart und er zeigt dabei, dass es nicht zuletzt die Worte und Bezeichnungen sind, mit denen wir die Vorgänge versehen, die von wesentlicher Bedeutung sind. Sie spiegeln, welches Weltbild und vor allem welches Feindbild unausgesprochen hinter Aussagen steht. Und in diesem Sinne sind wir jetzt gespannt auf den heutigen Vortrag, der im Titel genau darauf anspielt, vom Fluchthelfer zum kriminellen Schleuser. Wir sind gespannt.
Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Wie Sie vielleicht festgestellt haben, liebes Publikum, die Thesen, die noch mal gerade referiert wurden, die sind schon so 1-2 Jahre alt. Und das heißt nicht, dass ich davon zurücktreten möchte. Es gibt aber sicherlich die Notwendigkeit, die Aktualität mit in den Blick zu nehmen und das Ganze ein wenig einzubetten in das, was heute passiert. Und ich hoffe, dass ich das zu Ihrer Zufriedenheit werde leisten können. Der Rechtsstaat und ich, wir haben eine Sache gemeinsam. Wir sind beide nicht objektiv. Aber gegenüber dem Rechtsstaat habe ich einen Vorteil. Ich behaupte wenigstens auch nicht, objektiv zu sein. Vielleicht hat sogar Peter Sloterdijk recht, ja, wenn er sagt, dass so Leute wie ich ja nur dafür bezahlt werden, ihre vorgefertigte Meinung öffentlich zu äußern. Und dabei darf man sich dann trotzdem Journalist nennen. Also, ich nehme Wertungen vor, ja, ich gebe das auch zu. Gleichzeitig versuche ich, die Fakten, die unbestreitbar sind, auch nicht zu bestreiten. Der Rechtsstaat, im Gegensatz zu mir, ich meine jetzt vor allen Dingen den deutschen Rechtsstaat oder den westeuropäischen Rechtsstaat, der behauptet steif und fest, er sei objektiv. Es kommt einfach daher, dass man ein gewisses Selbstbewusstsein hat. Wir haben parlamentarische Mehrheiten, die sind mal gewählt worden oder die werden regelmäßig gewählt, die verabschieden Gesetze. Und wenn man dann diese Gesetze, auch die Strafgesetze, anwendet, dann darf man ja die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich wissen und dann tut man das Richtige und dann ist alles gut. Dieses etwas einfache Selbstbewusstsein, denke ich, ist nötig in Frage zu stellen. Man könnte hier in Erfurt vielleicht sogar sagen, dass die ehemalige Führung der ehemaligen DDR nicht ganz Unrecht hatte, wenn der demokratische Rechtsstaat jenseits der Mauer eben auch manipulative und vielleicht auch propagandistische Ziele bei der Selbstdarstellung verfolgt hat. Ja. Das ist sicherlich so, das macht jeder Staat, ob er nun demokratisch ist oder nicht. Und das ist bei unserem Thema hier, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Wenn der Rechtsstaat also jetzt sagt, ich bin objektiv, was wird da ausgeblendet? Ausgeblendet wird, dass die Regierung, die aufeinanderfolgenden Regierungen ja ihre politischen Prioritäten setzen, dass sie auch Anweisungen geben, zum Beispiel, welche Straftaten strenger verfolgt werden sollen und welche weniger streng, ja, sodass der Rechtsstaat eben nicht ganz objektiv ist und dass nicht jede Straftat wie jede andere Straftat verfolgt wird, kann man zum Beispiel daran sehen, wenn man sich überlegt, wir hatten 2014 den sehr schwerwiegenden Verdacht, dass Spionage durch fremde Mächte gegen die Bundesrepublik Deutschland betrieben wurde und dass es dafür einen wichtigen Zeugen gibt, der hieß Edward Snowden. Und es hätte die theoretische Möglichkeit bestanden, den auch mal zu vernehmen und nach Deutschland zu holen, um diesem Verdacht nachzugehen. Aber der objektive Rechtsstaat hat sich dagegen entschieden, das zu tun. Das ist ein Beispiel dafür, dass ein gewisser Selbstbetrug ist, wenn der Rechtsstaat sagt, er sei objektiv. Die Ahndungsmoral, die kann eben im einen Fall größer sein als im anderen. Und das kann man eben sehr schön ablesen an dem Thema dieses Abends, nämlich was ist die Rolle von Fluchthelfern und von Schleppern im Lauf der Zeit. Bei der Bewertung derselben sind nämlich zu verschiedenen Zeitpunkten doch sehr unterschiedliche Maßstäbe angelegt worden. Das möchte ich hier jetzt nicht chronologisch referieren, sondern versuchen, analytisch an die Sache ranzugehen. Aber ich hoffe doch, dass dabei deutlich wird, dass die Bewertung des Begriffs Fluchthelfer oder Schlepper einem drastischen Wandel unterzogen wurde in den letzten Jahrzehnten. Wenn wir jetzt über die Flüchtlingskrise sprechen, vor dem Hintergrund reden wir ja, dann ist es sicherlich richtig, dass die Frage, wer sind eigentlich die Schlepper und Schleuser, eine Randfrage ist. Es ist eigentlich ein erstmal nicht so wichtiger Aspekt, ein untergeordneter Aspekt. Es gibt größere Fragen, die uns alle beschäftigen heute. Wie kann man Integration schaffen? Wie kann man erreichen, dass sich erst gar nicht so viele auf den Weg machen? Werden wir jetzt überrollt? Wird das Abendland untergehen? Und klar, man muss sagen, dass man nicht bestreiten kann, ein Staat, ein Gemeinwesen kann durch massive Einwanderung untergehen. Also es gibt dafür Beispiele. Der Altgeschichtler Professor Alexander Demand würde sagen, dass das Römische Reich durch die massive Einwanderung von bärtigen und kinderreichen Germanen untergegangen ist. Ja? Und man könnte auch mal nach Mittel- und Nord- und Südamerika schauen. Dort gab es auch eine massive Einwanderung im 16. Jahrhundert, verbunden allerdings mit einem Eroberungs- und Missionierungswillen. Dabei sind Staaten, Gemeinwesen durchaus draufgegangen. Und was ein Eroberungs- und Missionierungsdrang ist, da kann man ja mal bei Cortes und Pizarro nachfragen. Die könnten das sicherlich ganz gut erklären, was damit gemeint ist. Das kanadische Verfassungsgericht spricht neuerdings von First Nations, wenn von Indianern die Rede ist. Also darin wird begrifflich anerkannt, dass 500 Jahre vorher Staaten, Gemeinwesen durch massive Einwanderung zerstört wurden. Jetzt müsste man natürlich in Bezug auf die gegenwärtige Einwanderung fragen, haben die Flüchtlinge, Migranten einen Eroberungswillen und einen Missionierungsdrang? Also Pegida und Herr Höcke, der, glaube ich, heute nicht da ist, würden das sicherlich bejahen. Aber das sind die großen Fragen, die sicherlich im Mittelpunkt der Flüchtlingskrise stehen. Warum ist jetzt die Frage, was sind Schlepper und Schleuser und welche Rolle haben die, doch nicht ganz unwichtig? Und warum lohnt es sich doch mal eine Stunde, sich damit zu beschäftigen? Na, weil die Bundesregierung das zu einem wichtigen Thema gemacht hat. Man kann ja die Bundesregierung mögen oder man kann sie nicht mögen, aber man kann nicht bestreiten, dass das, was die Bundesregierung zur Priorität erklärt, wichtig ist. Das ist nun mal so. Und die Bundesregierung hat in den letzten Jahren, ich rede jetzt nicht von heute, ich nehme Sie ein bisschen mit zurück in die jüngste Geschichte, gehen wir 5 Jahre zurück, 10 Jahre zurück. Die Bundesregierung hat den Kampf gegen die illegale Migration zu einer politischen Priorität erklärt. Und 2 Instrumente hat sie dabei im Blick, um das umzusetzen. Das eine ist die Abriegelung der Grenzen um es genauer zu sagen, der europäischen Außengrenzen. Das wird heute natürlich wieder etwas anders diskutiert, hat einen klaren tagespolitischen Bezug. Und wenn jetzt die Minister de Maizière und Gabriel jeden Tag fordern, dass Griechenland doch endlich mal die Außengrenzen besser sichern soll, dann stellt man sich jetzt so vor, dass die eigentlich immer offen waren und dass da immer jeder leicht diese Grenzen überschreiten konnte in den vergangenen Jahren. Das ist eben mitnichten der Fall. Die europäischen Staaten haben traditionell, also ich meine jetzt in den letzten 10, 15, 20 Jahren, sehr viel Geld und Mittel in die Hand genommen, um eben diese Außengrenzen zu sichern, mit Zäunen und mit Seepatrouillen. Und das hatte auch einen gewissen Erfolg, also einen Abschreckungseffekt, und hat dazu geführt, dass eben nicht jeder, der diese Grenze überschreiten wollte, das geschafft hat, beziehungsweise hat vielleicht auch dazu geführt, dass manch einer es gar nicht auf den Gedanken kommt, zu versuchen, diese Grenze zu überschreiten. Die Grenzsicherung ist das eine Instrument im Kampf gegen die illegale Migration. Das andere ist die Bekämpfung der Schlepper und Schleuser. Die beiden Dinge stehen aus Sicht des Staates in einem engen Zusammenhang. Denn wenn ich gesicherte Außengrenzen habe, dann habe ich schon mal was erreicht. Aber wenn dann trotzdem noch welche kommen, dann sind das die, die die Hilfe von Schleppern in Anspruch nehmen, die wiederum Leute sind, die Dreistigkeit haben, unsere souveränen Entscheidungen einfach mal zu unterlaufen, sich nicht daran zu halten, dass wir jetzt einfach mal in Deutschland oder in der EU entschieden haben, wir bestimmen, wer eine Einreiseerlaubnis hat und wer nicht. So. Und wer versucht, diese souveräne Entscheidung zu unterlaufen, der ist ein krimineller Schleuser und den müssen wir bekämpfen. Das hat die Bundesregierung oder die Bundesregierungen im Laufe der letzten 20 Jahre intensiv getan mit sehr viel Ressourcen. Und wenn ich mich hier umdrehe, also es gab ja auch Regierungen, an denen die Sozialdemokraten beteiligt waren. Also das hat, tut jetzt nicht viel zur Sache, ob CDU oder FDP oder die SPD regiert oder mitregiert. Es war gewissermaßen ein Konsens, dass wir die illegale Migration bekämpfen. Und das heißt, wir machen die Grenzen so dicht wie möglich und wir verfolgen mit polizeilichen, geheimdienstlichen und juristischen Mitteln die Schlepper, also diejenigen, die sich erdreisten, diese von uns gesetzten Grenzen zu unterlaufen. Hier ist es zum ersten Mal wichtig, also das Bild des Staates zu vervollständigen. Und da erkennt man schon, wie wenig objektiv der Staat, der Rechtsstaat in Wirklichkeit ist. Denn auch aus der Sicht der Flüchtlinge, die möglicherweise aus Not Grenzen überschreiten wollen, gibt es einen Zusammenhang zwischen verschlossenen Grenzen und den Schleppern. Denn es gibt eine Proportionalität. Je besser Grenzen gesichert sind, je schärfer sie überwacht werden, also je schwieriger es ist, sie zu überschreiten, desto teurer sind die Schlepper. Denn desto mehr kriminelle Energie und vielleicht auch Professionalität ist gefragt. Ja, also wenn man zum Beispiel den Zaun, der um Melilla oder den Zaun, der um Ceuta gezogen ist, überwinden will, dann muss man schon sehr viel Geschick an den Tag legen. Denn sonst wird man am Nahtoddraht scheitern. Das war jetzt sehr allgemein gesprochen. Das bezieht sich auf die letzten zwei Jahrzehnte. Und dann kommt das Jahr 2011, der arabische Frühling, also der Epochenbruch. Da tut sich der schwarze Schlund auf, der Vulkankrater der Geschichte, und er spuckt was aus. Der spuckt Migranten aus. Und dagegen brauchen wir Bollwerke. Der Krieg in Syrien verschärft sich gegen Ende 2011, im Lauf des Jahres 2012. Und die Bundesregierung sieht die Gefahr, dass ein Teil der Flüchtlingswelle oder vielleicht sogar ein erheblicher Teil, der sich damals aufbaut, eben nach Europa schwappt, trotz der bisher schon sehr ordentlichen Grenzsicherung. Und das hat dazu geführt, dass man die beschriebene Priorität des Kampfes gegen Schlepper und der Grenzsicherung nochmal aufwertet. Man hat sozusagen die politische Entscheidung getroffen, diese sich aufbauende Krise auszusperren. Man will damit nichts zu tun haben. Und um das mal konkret an einem Beispiel deutlich zu machen, im Frühjahr 2013 beim politischen Aschermittwoch in Passau, Passau ist eine wichtige Stadt, habe ich den damaligen Innenminister Hans-Peter Friedrich getroffen und ihn mal gefragt, wie es denn so ist, ob jetzt Deutschland denn auch mal ein paar Flüchtlinge aufnimmt. Und dann hat er gesagt, ja, was wollen Sie denn? Wir nehmen dieses Jahr doch 200 syrische Flüchtlinge auf. Also gemeint ist das Jahr 2013. Also das war die Haltung der Bundesregierung 2 Jahre nach Beginn des Krieges. Also wir haben sozusagen unsere Schuldigkeit getan, wenn wir 200 syrische Flüchtlinge aufnehmen. So, jetzt kann ich aber diese Politik und diese Haltung vielleicht etwas besser nachvollziehen als die Allgemeinheit, weil es mir gelungen ist, an polizeiliche Akten und staatsanwaltschaftliche Akten zu kommen. Dabei geht es um das größte Strafverfahren, was die Bundespolizei, also diejenigen, die für Schlepperbekämpfung in Deutschland zuständig sind, was die Bundespolizei gegen Schlepper geführt hat in den letzten 20 Jahren. Dieses Strafverfahren, die Ermittlungen begannen Ende 2011 und dann liefen 2012, Anfang 2013 wurden die Verdächtigen festgenommen und dann später verurteilt. Ich erzähle nachher noch ein paar Details dazu. Dieses Ermittlungsverfahren hatte den Namen Cash, also Money. Und es ging dabei um eine Bande aus Sicht der Bundespolizei, eine Bande, die syrische Flüchtlinge nach Deutschland bringen will. Konkret gesprochen nicht irgendwelche syrischen Flüchtlinge, sondern solche, die Verwandte in Deutschland haben und die zum Teil auch schon versucht hatten, ein Einreisevisum zu beantragen mit der Begründung, ich habe einen Onkel oder eine Tante in Erfurt oder in Essen wohnen und möchte dahin. Das waren zum Teil Leute, die in den Jahren vor dem Krieg ohne weiteres ein Besuchsvisum für Deutschland bekommen haben. Aber mit Beginn des Krieges wurden die Anträge von der Botschaft zunächst Damaskus, dann Beirut und Ankara abgelehnt, mit der Begründung, dass die Rückkehrwilligkeit der Antragsteller ja nicht gegeben sei. Also die Behörden haben befürchtet, weil er jetzt Krieg ist, könnte es sein, dass die Besucher dann nach 2 Monaten nicht wieder nach Hause gehen, sondern hier bleiben. Und deshalb kriegen sie jetzt kein Visum mehr. So war die Politik 2012, 2013, 2014 und auch in der ersten Hälfte 2015. Der Leitsatz in dieser dicken Akte, die also mehrere tausend Seiten hat, dieser Polizeiakte, der ist: Die Ankunft von syrischen Staatsbürgern in Deutschland ist durch das rechtzeitige Heranführen von Polizeikräften zu verhindern. Das ist in jedem Zwischenbericht, in jeder Ermittlungsbericht, der da verfasst wird, alle paar Monate, der Leitsatz. Das ist das Ziel. Das klingt so ein bisschen danach, dass wir sogar auf die schießen, wenn sie kommen. Das muss man jetzt semantisch genau sein. Das war damals nicht gemeint. Das sind ganz aktuelle Auswüchse. Also es ist damit gemeint gewesen, mit diesem rechtzeitigen Heranführen von Polizeikräften, dass man eben die Schlepper findet, die diesen syrischen Flüchtlingen, diesen Verwandten helfen, nach Deutschland zu kommen. Von 20.000 sogenannten Schleusungswilligen spricht die Bundespolizei da in diesen Akten. Also es geht nicht um Flüchtlinge, also der Begriff wird gemieden, es sind Schleusungswillige. Ich möchte jetzt nicht diese tausende Seiten im Detail wiedergeben. Ich möchte sozusagen anhand des Hauptbeschuldigten in diesem großen Strafverfahren deutlich machen, um was es der Polizei da ging und letztlich mir dann auch geht. Ja. Der Hauptbeschuldigte ist ein Ingenieur, der seit 30 Jahren im Ruhrgebiet lebt und einen sehr gut bezahlten Job in einem Bauunternehmen, das auch im DAX notiert ist, hat in der Stadt Essen mit einem Monatsgehalt von ungefähr 6.000 Euro netto, ist mit einer Deutschen verheiratet und hat 3 Kinder, ein Reihenhaus in einem Vorort von Essen, ist nie straffällig geworden. Man hat auf den ersten Blick nicht den Eindruck, dass man es hier mit einem Mafiosi oder Bandenchef zu tun hat. Dennoch haben die Strafverfolger diesen Mann als den Finanzchef einer Schleuserbande identifiziert und über mehr als ein Jahr sein Telefon abgehört und ihn auch physisch beschattet. Wann kommt er aus dem DAX-Unternehmen raus? Wann fährt er nach Hause? Wann kommt er morgens zur Arbeit? Wen trifft er? Und so weiter. Der Mann ist syrischer Herkunft, aber hat seit langem die deutsche Staatsangehörigkeit. Und was wirft man ihm vor? Was macht er? Also ich bestreite gar nicht, dass er das gemacht hat, was ihm die Strafverfolger vorwerfen. Es geht letztlich darum, wie bewertet man seine Taten. Er hat einen Bruder in Syrien, der dort ein Juweliergeschäft hat, das gleichzeitig eine Geldwechselstube ist. Und dieser Ingenieur hat die Möglichkeit, Geld nach Syrien zu überweisen. Zu seinem Bruder, wo das Geld dann abgeholt werden kann. Das ist eine orientalische Technik des Geldtransfers, nennt man auch Hawala. Ich möchte da nicht in die Details gehen. Ich möchte nur sagen, dass es seit Ende 2011 ein Wirtschaftsembargo über Syrien gab. Das heißt, reguläre Geldtransfers in dieses Land waren verboten. Man konnte nicht mehr zur Sparkasse gehen und Geld an eine syrische Bank überweisen. Es ging nicht. Es war mit Sanktionen belegt. Insofern, wer in dieser Kriegszeit Geld nach Syrien überweisen wollte, der konnte von Glück reden, wenn er einen Mann hatte als Ansprechpartner wie diesen Ingenieur aus Essen, der in der Lage war, Geldbeträge von 5.000 10.000, 20.000 Euro nach Syrien zu überweisen. Praktisch lief das so, dass man ihm das Geld in bar übergeben hat. Er hat es in Essen im Bettkasten versteckt und seinem Bruder mitgeteilt, Familie so und so hier in Deutschland hat mir 20.000 Euro gegeben. Du kannst es den Angehörigen dort auszahlen. Und diese Beträge wurden zum Teil benutzt, einfach für das Überleben im Krieg, um sich was zu essen zu kaufen oder Medikamente. Und zum Teil eben auch für die Flucht. Also mit diesem Geld haben dann Leute, die in Syrien waren und dort weg wollten, nach Deutschland wollten, Schleuser bezahlt, um nach Deutschland zu kommen. Dieser Zusammenhang hat diesen Mann namens Hanna zum Finanzchef einer Schleuserbande gemacht. Und strafverschärfend aus Sicht der Polizei war, dass er von diesen Überweisungen zusammen mit seinem Bruder 3% an Aufwandsentschädigung oder nennen wir es Gebühr oder wie auch immer einbehalten hat. 3%, also 1,5 für jeden. Also ich habe das mal durchgerechnet. Es könnte sein, dass er in anderthalb Jahren also 5.000 Euro an Gebühren verdient hat. Interessant ist nun, dass die Polizei selber nicht die Profitgier als das Hauptmotiv für das Handeln dieses Ingenieurs identifiziert hat. Es ging ihm nicht ums Geld verdienen. Er hat es ja auch nicht wirklich nötig. Er hat ja ein gutes Gehalt. Und 5.000 Euro als Zuverdienst in anderthalb Jahren bei einem Monatsgehalt von 6.000 Euro ist vielleicht nicht die Welt. Ja? Nein, die Polizei selbst hat zu Papier gebracht in den Ermittlungsakten, dass dieser Mann aus Zugehörigkeitsgefühl zu seinen Landsleuten aus Syrien handelt. Der fühlt sich denen verbunden und dann kommen sie aus Hamburg und aus München und aus Köln und wollen ihm unbedingt Geld geben. Bitte überweis dieses Geld an meine Familie in Syrien. Und dann, wie er mir nachher sagte, in dieser Situation kann ich nicht Nein sagen. Ich muss das machen. Und weil sich dann auch herumsprach, dass wenn eine Flucht mal gescheitert ist oder der Bruder das Geld nicht auszahlen konnte aus irgendeinem Grund in Syrien, dann gab er das eingezahlte Geld an die Einzahler auch wieder zurück. Also er war äußerst treuherzig und zuverlässig. Und das hat ihm einen guten Ruf eingetragen. Und dadurch wurde er bekannter und wurde mehr in Anspruch genommen, ja, für diese Geldüberweisungen. Und das hat die Polizei als ja, strafverschärfend gewertet, als zusätzliche Gefahr gewertet. Denn es besteht ja das Risiko, dass durch den Mann, der von seinen Landsleuten als so zuverlässig betrachtet wird, dass durch den besonders viele unerwünschte syrische Flüchtlinge nach Deutschland kommen. In den Ermittlungsakten wird ein Bild dann von diesem Mann gezeichnet, was einen ein bisschen schaudern macht. Zugehörigkeitsgefühl klingt ja positiv, man muss sich das klar machen. Es ist nicht positiv gemeint von der Polizei. Es ist nicht als eine positive Emotion oder Regung, Empathie, soziales Empfinden und so weiter gemeint, sondern er wird betrachtet als jemand, der nicht wirklich hier integriert ist, der nur scheinbar Deutscher ist, der in Wahrheit noch ein Syrer ist und der diesen Brunnen hier, diesen arischen Lebensborn vergiften möchte mit noch mehr fremdem Blut. Ja. Also man muss sich klar machen, dass die staatsrechtlichen Gedanken von Carl Schmitt in Deutschland noch sehr lebendig sind. Das kann man in dieser Akte sehr, sehr schön und auch, wie ich finde, auf erschreckende Weise nachlesen. Ja, am Ende ist dieser Ingenieur verurteilt worden zu 2 Jahren Haft auf Bewährung. Dadurch wurde er seinen Job bei dem DAX-Unternehmen los. Er wurde also fristlos gekündigt wegen strafrechtlicher Verurteilung. Und 110.000 Euro Geldstrafe plus Kosten des Verfahrens, das er kam dann insgesamt auf 300.000 Euro Jobverlust. Also rein wirtschaftlich stand das einem Gewinn, also nennen wir es von mir aus einen Schleuserlohn von 5.000 Euro gegenüber. Also mit anderen Worten, es war die Vernichtung einer bürgerlichen Existenz im Jahre 2013. In der Selbstsicht der Strafverfolger hat man hier das demokratisch verabschiedete Gesetz völlig korrekt angewandt. Es gibt die Paragraphen 95 bis 97 des Aufenthaltsgesetzes, das ist das sogenannte Ausländerstrafrecht, also das Einschleusen von Ausländern wird dort beschrieben. Und da wird gesagt, unter welchen Umständen man mit wie viel Strafe zu rechnen hat. Und die Konstruktion dabei ist folgende. Und das ist ganz wichtig. Der Schleuser, der ist nicht der Haupttäter bei diesem kriminellen Verhalten. Er begeht die sogenannte Begleittat. Der Haupttäter ist der Migrant, der Flüchtling, der unerlaubt, ohne Visum, ohne Einreiseerlaubnis die deutsche Grenze überschreitet. Dieser Tatbestand, der muss vorliegen. Wenn die Einreise erlaubt war, dann kann auch die Hilfe dabei nicht verboten gewesen sein. Also alles beginnt mit der unerlaubten Einreise einer Person auf deutsches Territorium. Und wenn man dann nachweisen kann, dass jemand ihm dabei geholfen hat, dann ist er im Verdacht, ein Schleuser zu sein. Und wenn er sich dann zu einer Bande zusammengeschlossen hat, dann ist er ein bandenmäßiger Schleuser. Und wenn er das ganze Geschehen auf Profit angelegt hat, dann ist er auch noch ein gewerbsmäßiger Schleuser. Und dann kann es auch noch sein, dass er damit den Tod oder dabei den Tod von Menschen verursacht hat. Dann wirkt das wiederum strafverschärfend. Es kann auch sein, dass er andere Menschen dabei erniedrigend behandelt hat und so weiter. Dann wirkt das noch einmal strafverschärfend. Wichtig ist jetzt die Frage, waren diese Menschen, die mit Hilfe von dem Herrn Hanna aus Essen in Deutschland eingereist sind die überhaupt unerlaubt eingereist? Diese Frage beantwortet der Staat in diesem Verfahren. Wenn ich vom Staat rede, dann meine ich die Polizei, die Justiz, die Staatsanwaltschaft, Gericht, das Bundesinnenministerium, all diese Funktionsträger beantworten diese Frage ganz klar mit Ja. Ja, diese Leute sind unerlaubt eingereist, die hatten kein Visum. Ich sage, damit macht man es sich ein bisschen zu einfach. Und hier kommen wir zu einem sehr wichtigen Widerspruch in der deutschen und europäischen Migrationspolitik traditionell betrachtet. Man muss hier immer berücksichtigen, ich rede jetzt nicht von heute, ich rede von dem, was bis August, September so galt. Der Widerspruch besteht darin, dass wir auf der einen Seite sehr stolz darauf sind, dass wir internationale Verträge unterschrieben haben, dass wir eine Genfer Konvention unterschrieben haben, wo wir uns verpflichten, Schutzsuchende aufzunehmen und ihnen Asyl zu gewähren. Wir haben sogar das Grundrecht auf Asyl in der Verfassung. Das heißt, Verfolgte genießen bei uns Schutz und haben ein Aufenthaltsrecht, sind rechtmäßig bei uns. Aber gleichzeitig auf der anderen Seite tun wir trotzdem alles, die Einreise von diesen Leuten, die potenziell rechtmäßig bei uns leben, zu verhindern. Durch das rechtzeitige Heranführen von Polizeikräften. Dieser Widerspruch steht im Raum. Von dem objektiven Rechtsstaat wird er so aufgelöst, dass gesagt wird, ja, es ist ein Interessenausgleich, ja, es ist ein Widerspruch. Aber es gibt eben hier widerstrebende Interessen. Wir als Staat haben den Anspruch, unser Hausrecht über unser Territorium auszuüben und zu bestimmen, wer einreisen darf und wer nicht. Und dann mag es da draußen in der Welt Schutzsuchende geben, die potenziell einen Anspruch auf Schutz, auf Asyl haben. So, und wenn sie es denn schaffen, gegen unseren Willen zu uns zu kommen, okay, dann herzlich willkommen. Also in der Praxis wird es eigentlich sportlich gesehen. Wenn man sportlich genug war, gut genug war, geschickt genug war, es zu schaffen, dann ist gut, dann darfst du hierbleiben. Die Einreise war zwar unerlaubt, aber du hast einen Schuldaufhebungsgrund als Flüchtling. Du wirst nicht bestraft dafür. So. Aber der geholfen hat oder die Bande, die dabei geholfen hat, die wird ganz hart bestraft. Jeder darf für sich überlegen, ob mit dieser Wirklichkeit der Widerspruch befriedigend aufgelöst wurde. Jetzt habe ich schon angedeutet, dass in diesem größten Strafverfahren in den letzten 20 Jahren gegen Schlepper dieser Ingenieur aus Essen der Finanzchef war, aber ich glaube, es ist deutlich geworden, dass er nur Geld überwiesen hat nach Syrien und dass er eigentlich niemanden eigenhändig über irgendeine Grenze gebracht hat. Das heißt, die Menschen, die da dieses Geld bekommen haben in Syrien und damit Schleuser bezahlt haben, die hatten noch mit anderen zu tun auf ihrem Weg nach Deutschland, also mit Leuten, die gefälschte Papiere besorgt haben vielleicht oder die ihnen Unterschlupf gewährt haben auf dem schwierigen Weg, zum Beispiel in Griechenland. Und da möchte ich näher eingehen auf einen weiteren Beschuldigten, Angeklagten in diesem Verfahren. Und dieser Fall macht nochmal deutlich, wie scharf das auch gemeint war von den Strafverfolgungsbehörden, wenn sie gesagt haben, wir wollen die Ankunft von syrischen Staatsbürgern auf deutschem Territorium durch das rechtzeitige Heranführen von Polizeikräften verhindern. Denn dieser zweite Beschuldigte, der war nie in Deutschland gewesen, nie in seinem Leben. Der lebte in Athen, in Griechenland und selber auch syrischer Herkunft. Er lebte legal in Athen als Kellner und er hat dann Leuten Unterschlupf gewährt, Verwandten aus seinem Dorf, die über Athen kamen und hat sich dann so ein bisschen in dieses Geschäft eingearbeitet und hatte dann auch Kontakte zu Passfälschern, hatte sogar am Ende Möglichkeiten, Leute über den Flughafen Athen an den Kontrollen vorbei auf Flugzeuge nach Deutschland zu bringen. Dieser Mann fand sich dann Anfang 2013 auch plötzlich in Handschellen und wurde ausgeliefert nach Deutschland von Griechenland aus. Also das heißt, die Bundespolizei hat über Monate diesen Verdächtigen auf griechischem Boden beschattet, verfolgt, sein Telefon abgehört, sein griechisches Mobiltelefon, um zu ermitteln, was er so macht und welche Bedeutung er hat bei der Einschleusung von Ausländern nach Deutschland. Und dann hat man die griechischen Kollegen gebeten, ihn doch festzunehmen. Und die haben das dann auch gemacht. Und er wurde auch in diesem großen Verfahren dann verurteilt. Und um zu zeigen, in welchem Kontrast also dieses sehr scharfe Strafverfolgung steht mit früheren Herangehensweisen, wenn es um Fluchthilfe oder Schleusung geht, möchte ich diesen Film kurz einmal einspielen und dann dazu im Anschluss noch was sagen.
An dieser Stelle, wie schon kurz angemerkt, zeigte der Referent ein Panoramavideo, welches ich hier aus technischen Gründen kurz zusammenfassen will. In dem Film wurden im Prinzip zwei Menschen vorgestellt. Zum einen handelte es sich um Dr. Burkhard Feigl, der in Zeiten, in denen Deutschland geteilt war, mehr als 50 Menschen in einem umgebauten Auto aus der DDR nach Westdeutschland schmuggelte. Damals galt er als Fluchthelfer. Ihm war das möglich mit vielen verschiedenen Mithelfern, von Kurieren über Kennzeichen bis Passfälscher. Bestraft wurde er dafür nie. Er konnte in Westdeutschland sogar die vertraglich festgelegten Zahlungen der Flüchtlinge gerichtlich einfordern, wenn diese nicht zahlten. Er sagt, es ist eine ehrenvolle Sache, Menschen in Not zu helfen, da kann mich doch kein Gesetz daran hindern. Ganz anders wird das Handeln von Mohammed Darwish gewertet, der die zweite Figur in dem Film darstellt. Er wurde neben anderen als Teil einer Schleuserbande verurteilt und bekam 3 Jahre Haft. Er lebte damals in Athen und gab syrischen Flüchtlingen Unterkunft sowie die Hilfe bei der Reise nach Deutschland. Heute oder bis vor kurzem saß er in Deutschland in Haft. Der Film fragt danach, was der Unterschied dieser zwei Geschichten ist und warum die Taten so unterschiedlich bewertet wurden. Das Video ist in der ARD bzw. NDR Mediathek unter dem Titel »Gute Fluchthelfer, böse Schleuser« zu finden. Wir steigen nun aber wieder in den Vortrag von Stefan Buchen ein.
Ja, jetzt kann man fragen, ist der Vergleich zulässig? Diejenigen, die meinen, dass der Vergleich nicht zulässig ist, die werden sagen, wie es auch hier leicht anklang, das sind ja Deutsche, die damals von der DDR nach Westdeutschland gebracht wurden und das ist was anderes. Ja, ich würde sagen, die haben ein Grundrecht verwirklicht, nämlich das auf Freizügigkeit auf dem deutschen Territorium. Und Flüchtlinge, die haben auch ein Grundrecht verwirklicht, nämlich das auf Asyl. Insofern ist es vielleicht doch vergleichbar, wenn man sich die Grundrechte anguckt. Jetzt könnte man wieder dagegen halten. Ab wann ist ein Flüchtling genau Grundrechtsträger? Ja, kann man darüber diskutieren. Für mich ist hier aber noch ein anderer Punkt wichtiger als die Frage, sind hier Grundrechte verwirklicht worden und steht das auf einer Ebene? Es ist die Frage, wie sozusagen dieses pekuniäre Abhängigkeitsverhältnis bewertet wird vom Staat. Und ja, damals konnte man als Schleuser, wenn man nicht bezahlt wurde, eben seinen Schleuserlohn einklagen vor Gericht, so konnte sogar in die höchste Instanz gehen und man bekam dann Recht. Also heute kann man sich das schwer vorstellen, dass jemand wie Herr Derwisch vor einem deutschen Gericht darauf klagt, dass er von irgendeinem Flüchtling nicht bezahlt wurde und dass er jetzt mal sein Geld haben möchte. Ja, da läuft es eben genau anders herum. Also hier haben wir einen doch sehr krassen und drastischen Bedeutungswandel. Wir wollen ja über Bedeutungswandel sprechen. Damals wurde es eben als Heldentat gewertet. Und heute guckt man sich dieses Geldverdienen an und interpretiert das als Beweis für die ungezügelte Profitgier der Schleuser, die ja nur die armen Menschen ausnutzen wollen und an deren Leid sich eine goldene Nase verdienen wollen. Hier liegt in meinen Augen eine Fehlinterpretation, auch eine Manipulation seitens unseres objektiven Rechtsstaats vor. Denn in diesem Verfahren, was ich beschrieben habe, und dann auch in der medialen Darstellung, wird ein Bild gezeichnet, in dem die bösen Schleuser quasi nach Umkundschaft werben. Die laufen irgendwo in der Welt rum und schwatzen armen Menschen auf, dass sie jetzt doch mal nach Deutschland oder nach Europa gebracht werden sollen. Dieses Bild geht eben doch sehr stark an der Realität vorbei. Man muss keinem Menschen, der in Syrien lebt und da in einem Dorf militärisch eingekesselt ist, aufschwatzen, dass er in einer schlechten Situation ist. Das weiß er schon ganz von selber. Und die Initiative, an einen sicheren Ort zu kommen, die geht eben von ihm aus. Und er sucht sich die Hilfe dabei, die er braucht. Er beauftragt sozusagen die Schleuser. Flüchtlinge, die in Boote steigen, die tun das sehr bewusst. Die sind sich auch der Gefahr bewusst. Die wissen, dass sie dabei sterben können. Aber sie haben abgewogen. Sie haben verglichen, was bedeutet es für mich, weiter in Aleppo zu leben? Auf unabsehbare Zeit geht der Krieg weiter. Und ist es für mich nicht besser, dieses Risiko einzugehen, übers Mittelmeer zu fahren, um dann vielleicht an einen sicheren Ort zu kommen? Also in der Diskussion, wo dann nahegelegt wird, das geht alles von den Schleusern auf und die schwätzen denen das auf und die zwingen die Leute auf die Boote und so weiter. Da beklage ich eine Entmündigung der Flüchtlinge. Es wird dabei nämlich ausgeblendet, dass sie doch in den allermeisten Fällen eine sehr souveräne Entscheidung treffen, dass sie das nämlich wollen. Und aus Sicht der Flüchtlinge, und das, die muss man, glaube ich, hier einnehmen, um dieses objektive Bild des Rechtsstaates zu vervollständigen oder vielleicht auch zu korrigieren. Aus deren Sicht kommt es eben darauf an, dass die Schleuser ein Mindestmaß an Achtung vor dem Leben und der Gesundheit der Flüchtlinge haben. Wenn sie das haben und professionell sind und die Leute sicher an ein Ziel bringen, dann haben sie aus der Sicht der Flüchtlinge ihren Job gut gemacht und auch ihren Lohn verdient. Jetzt ist es leider so, dass eben nicht alle so sind, dass nicht alle die nötige Achtung haben. Und wir wissen alle, dass es zu den Unglücken kommt, dass Boote untergehen, dass Leute auf Lastwagen ersticken. Das kommt alles vor. Ich bin auch der Überzeugung, dass die das zu verantworten haben, natürlich schwer bestraft werden müssen. Die müssen auch verfolgt werden. Aber die sind ja auch ganz anderer Straftaten schuldig. Die haben ja Körperverletzung begangen, Totschlag, vielleicht massenhaften Totschlag. Und die könnten ja auch einfach dafür verurteilt werden. Man bräuchte in diesen Fällen eigentlich gar nicht den Straftatbestand des Einschleusens von Ausländern. Also an der Stelle ist es sicherlich wichtig, den herrschenden Diskurs zu hinterfragen. Jetzt, um den Bogen aufs Heute zu schlagen am Schluss, muss man ja fragen, was hat denn diese Schleuserbekämpfung, die eine so große politische Priorität über Jahre war und auch während der ersten Jahre des Syrienkrieges, was hat sie denn gebracht? Hat sie verhindert, dass Flüchtlinge in größerer Zahl nach Deutschland kommen? Und da müsste ich rheinisch, da wo ich herkomme, sagen, es hätte nichts genützt. Sie sind trotzdem gekommen. Also, wenn man kritisch zurückblickt und sich vergegenwärtigt, dass über 1 Million Menschen, viele eben aus Syrien, relativ gesehen die meisten, 2015 nach Deutschland gekommen sind und nach allen Prognosen wird es 2016 ähnlich laufen, dann hat es nichts gebracht, die Schleuser akribisch zu bekämpfen, denn die Realität ist eben die, wenn man 6 Männer, wie in diesem größten Verfahren, was ich beschrieben habe, hinter Gitter bringt, dann werden sich 6 andere finden, die diese Rollen ausfüllen. Weil die Not eben dann doch sehr groß ist und sich Geld verdienen lässt und weil die Flüchtlinge eben auch nachfragen. Sie fragen diese Dienstleistungen nach und dann werden sich immer Leute finden, die die Fähigkeiten haben und den Willen und die kriminelle Energie, diese Nachfrage zu befriedigen. Jetzt haben wir im Zuge der aktuellen Krise einen weiteren, sehr interessanten Bedeutungswandel erlebt. Die Bundesregierung hat die illegale Migration, die Schlepperei sehr scharf bekämpft, hat die Schleuser im Grunde auf eine Stufe mit Terroristen gestellt. Und was passiert am 4. September 2015? Die Bundeskanzlerin, die eigentlich diese Politik immer auch mitgetragen hat, sie wird selber zur Oberschleuserin. Denn sie begünstigt mit ihrer Entscheidung aufgrund des Telefonats mit dem österreichischen Bundeskanzler die Einreise von tausenden Flüchtlingen, die in Ungarn sich gerade zu Fuß auf die Autobahn gemacht hatten, um nach Österreich zu kommen. Und sie hat gesagt, aus humanitären Gründen wollen wir diese Menschen einreisen lassen, auch wenn sie kein Visum haben und keine gültigen Papiere. Jetzt könnte man ja kritisch fragen, warum hat diese humanitäre Notsituation aus Sicht der Bundesregierung nicht schon 2013 bestanden? Ja, das ist vielleicht der Fehler. Wenn die Kanzlerin spricht jetzt davon, wir können die illegale Migration nur dann wirkungsvoll bekämpfen, wenn wir auf der anderen Seite legale Migration ermöglichen. Ja, da sage ich, guten Morgen. Auf die Idee hätte man vielleicht etwas früher kommen sollen, denn jetzt ist das Kind schon sehr tief in den Brunnen gefallen. Und wenn wir jetzt an der Gesetzgebung große Schrauben drehen wollen, dann ist es vielleicht zu vergleichen mit Straßenbau bei rollendem Verkehr. Wichtig ist, dass die Bundeskanzlerin durch ihr tatbeteiligendes Schleusungsverhalten am 4. September 2015 nicht belangt wurde. Also es ist mir nicht erinnerlich, dass ein Kommando der Bundespolizei vor dem Kanzleramt erschienen wäre und da jemanden in Handschellen abgeführt hätte. Nein. Die Gesetze, die Strafparagraphen 95 bis 97 im Aufenthaltsgesetz zur Bestrafung der Einschleusung von Ausländern, haben sich nicht geändert. Die sind genau so geblieben. Ja. Und hier sehen wir, wie verdammt objektiv der Rechtsstaat ist. Man kann es eben auch anders machen. Die Kanzlerin selber hat es bewiesen, sie wäre sozusagen vielleicht als Chefin einer Schleuserbande zu werten, aber es gab natürlich noch viele andere Tatbeteiligte, also österreichische Busunternehmen, die mazedonische Eisenbahn, griechische Fähren, all die Leute, die da arbeiten, die Tickets verkaufen und so weiter, die Lokführer, die sind eigentlich nach geltendem deutschen und europäischen Recht als Schleuser, müssten eigentlich belangt werden. Ja, das ist nicht geschehen und wir haben die Krise da, wir haben sie nicht verhindert, trotz Schleuserbekämpfung. Und auch wenn wir die Schleuser nicht bekämpfen, werden wir die Krise trotzdem haben. Das heißt, wir können doch zur Schlussfolgerung kommen, dass es sozusagen in der Flüchtlingskrise eher ein Nebenthema ist, dass es eine Scheinlösung ist, von der wir aber auch nicht ablassen. Inzwischen reden wir sogar wieder vom Krieg gegen die Schleuser, von militärischen Kommandos, die in Libyen landen sollen und mit der vorgehaltenen Waffe da Leute erschießen oder festnehmen sollen. Also dieses Karussell des Bedeutungswandels dreht sich eigentlich immer schneller. Ja, wichtig ist trotzdem, dass dieses Thema ein hilfreicher Schlüssel ist, unsere politische Kultur zu verstehen. An diesem schnellen Bedeutungswandel des Schleusers, dass er einmal jemand ist, der ein Held ist, der Leute von der Unterdrückung in die Freiheit bringt, dann ist es jemand, der unerwünschte Ausländer nach Deutschland bringt, dann ist es die Bundeskanzlerin, die aus humanitären Gründen plötzlich unerwünschte Leute dann doch zu erwünschen erklärt. Und dann ist es wieder die Bundeskanzlerin, die Krieg führen will gegen Schleuser. Also darüber muss man doch, glaube ich, verstärkt nachdenken und sich fragen, was bedeutet das eigentlich für unsere politische Kultur? Bis hierhin. Vielen Dank.
So, ganz herzlichen Dank für diesen anregenden, gedankenvollen Vortrag, der sicher viele Fragen, möglicherweise auch Widerspruch, provoziert hat.
Vor einigen Tagen war der Herr Voskuhle, aktueller Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, in der Diskussion bei Phoenix und er sprach etwas aus, was ich denke, in dieser ganzen Diskussion außerordentlich wichtig ist, dass man nämlich aufhört, von Flüchtlingen zu reden, sondern dass man differenzieren muss zwischen Asylbewerbern und Wirtschaftsflüchtlingen und dass diese nicht vorhandene Differenzierung natürlich die Sache fundamental erschwert. Ich kann mich dieser Meinung von Herrn Voskuhle nur anschließen. Ich hatte es auch schon vorher. Ich denke, das, was Sie sagten, im Hinblick auf, dass es keine Werbung gibt, das ist sicherlich hinterfragt für Syrien und auch für den Irak zutreffend. Aber für die Wirtschaftsflüchtlinge, die insbesondere in Afrika angeworben werden, war aus letztens auch im Fernsehen zu sehen, dort wird Werbung gemacht. Die Leute werden mit irgendwelchen absurden Versprechen gelockt. Und da geht es wirklich nur ums Kohlemachen, um die Leute dazu zu bringen, auf irgendein Pickup da für ein paar hundert Kilometer 500 Euro zu bezahlen. Und mit einer runterfällt, lässt man ihn liegen, verreckt er eben. Also ich denke, die Undifferenzierung mit der Überschrift alles Flüchtlinge macht die Sache nicht leichter und ist auch der Sache nicht angemessen. Es ist ein Unterschied, ob jemand das Grundrecht auf Asyl geltend macht, und zwar berechtigt. Da gibt es völkerrechtliche Verträge. Es gibt aber keinerlei Recht auf Einwanderung eines Wirtschaftsflüchtlings. Das gibt es nirgendwo auf der Erde. Und ich denke, diese Differenzierung ist sinnvoll und würde auch, wenn man sie denn durchhalten würde, den Leuten von der AfD so manches abgraben. Dieser Einheitsbrei, den halte ich für sehr gefährlich. Und ich denke, man sollte, wenn es der oberste Jurist Deutschlands sagt, es vielleicht nicht vollständig ignorieren.
Ja, also es gibt keinen obersten Juristen in Deutschland. Deutschland hat keinen obersten Juristen. Ja, Sie sagen in meinen Augen insofern was Richtiges, als es einen Einheitsbrei gibt. Ja, das Asylrecht ist der einzige Weg für Leute ohne Visum in Deutschland irgendwie an ein Aufenthaltsrecht zu kommen. Das ist richtig. Es ist die Frage, wie bewerte ich das? Welche Fragen stelle ich mir? Ich stelle mir als erstes die Frage, was ich eben auch im Vortrag gesagt habe, man hat es versäumt, die Kanzlerin hat es versäumt, vor dem Herbst 2015 mal darüber nachzudenken, ob man nicht vielleicht legale Migration in einem größeren Maße erlauben sollte. Die gibt es ja gar nicht, null in Deutschland. Und das ist übrigens nicht richtig, wenn Sie sagen, es gibt es nirgendwo auf der Welt. Natürlich gibt es sozusagen völlig legale Wirtschaftsmigration in anderen Ländern. Es gibt eben Länder, die haben ein Einwanderungsrecht, ein Einwanderungsgesetz. Ne? Und die suchen sich die Leute nach wirtschaftlichen Aspekten, nach Fähigkeiten, nach Alter und so weiter aus. Ne? Also meine Bemerkung dazu ist, das hat es eben in Deutschland nicht gegeben. Wir haben nie die Initiative ergriffen, zu sagen, wir wollen uns auch selber Leute aussuchen. Es gibt Ungleichheit in der Welt. Wir können nicht die Vorteile der Globalisierung alle einheimsen, dann einen Stacheldraht um uns bauen und das soziale, politische und ökologische Elend auf den Müllhalden jenseits des Zauns abladen. Das können wir halt nicht. Ja, wir brauchen einen Ausgleich, einen Interessenausgleich. Ja. Diese Fragen haben wir immer verdrängt und uns nie gestellt. Und deshalb sind wir jetzt in der Situation, dass Leute aus verschiedenen Gründen, da gebe ich Ihnen recht, im Moment haben wir die Situation, dass Leute aus verschiedenen Gründen eben über das Asylrecht versuchen, an einen legitimen Aufenthalt zu kommen. Ich sage nur, wir haben uns das wegen unserer eigenen Versäumnisse auch ein Stück weit selber zuzuschreiben.
Vielen Dank für den interessanten Vortrag und für den Film. Ich möchte nur zwei kurze Dinge beisteuern, und zwar zum ehemaligen Vorgängen. Es war ein Fall eines Schleusens, wie Sie beschrieben haben, im Auto versteckt drüber, und da schrieb das Volk, das ist die Zeitung, der Vorgänger formal zur Thüringer Allgemeinen, stand, und ich habe das gelesen, und da hieß es ganz kurz, also die Passage, es war also ein menschenfeindlicher Schleusen, oder genau weiß ich nicht das Wort jetzt, um es ganz exakt zu sein. Ich habe meinen Kollegen vorgelegt, die Zeitung, ich habe immer ein bisschen über die Sprache auch immer nachgedacht, bis heute auch noch. Und zwar habe ich gefragt, Kollege, gibt es denn einen menschenfreundlichen Handel? Da hat man mich nicht verstanden. Also ich wollte nur bestätigen, so wurde das gemacht. Und jetzt kommt ein ähnlicher Punkt. Ich will es nicht ganz persönlich darstellen. Und zwar ein mit Diplom, junger Mensch, kurz nach dem Diplom, hat er im Jahre, das kann ich genau sagen, 71, sagen wir, einen Fluchtversuch über Bulgarien in die Türkei versucht. Man hat ihn, ich sage es auch auf Sort, geschnappt, zurückgeführt, die Bulgaren an die DDR. Wurde Verfahren initiiert, ich war mal Zeuge in diesem Verfahren gegen ihn. Dann wurde er verurteilt, 1,5 Jahre. Und dann wurde er, und jetzt nenne ich es so, wie es eben war, wie ich das auch gesehen habe, verkauft. Man erfuhr auch später, dass mit Diplom wurden gehandelt, so an die, was ist eine Zahl, 100.000 D-Mark oder ein Arzt dann mit 120.000 D-Mark. Und das ging natürlich nicht, die Spitzen wussten nicht jedenfalls, aber die vielen Leute über die Nacht durch die Grenze. Und das war was war das für ein Handel? Es war ein Handel, es wurde bezahlt, Menschen wurden, verkauft. So, das genügt, Dankeschön.
Hallo, also das, was Sie jetzt über die Schleuser erzählt haben, ist jetzt das ganz anders als das, was man natürlich in den Nachrichten und Medien so gelesen hat. Und ich wollte jetzt mal fragen, ob es prozentual gesehen, wie sich das dann so ausnimmt, also Sie haben jetzt von Leuten gesprochen, die aus Deutschland agiert haben. Dann, es sind ja ganz viele Menschen im Mittelmeer gestorben, ertrunken. Und das können ja nicht alles nur Einzelfälle gewesen sein, beziehungsweise wo liegt der Unterschied in denen oder wie kann man das von der Masse so beschreiben? Oder ja, so. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, also es liegt mir fern zu sagen, dass es gute und schlechte Schleuser gibt. Es gibt zwei Gruppen und da gibt es eine Trennlinie dazwischen. Das möchte ich nicht sagen. Das entspricht auch nicht meinen Recherchen. Ich würde eher sagen, dass es fließende Übergänge gibt. Es gibt verschiedene Abstufungen, welchen Grad an Menschlichkeit oder auch Achtung vor dem Leben der anderen ein Schleuser an den Tag legt. Es gibt eben Leute, die komplett verantwortungslos sind und billigend in Kauf nehmen, dass Leute auf einem Lastwagen ersticken oder auf einem Boot untergehen. Und da haben Sie ja völlig recht, es sind ja auch keine Einzelfälle. Es gibt nicht nur einen oder zwei, sondern es gibt ein paar mehr, die so sind. Aber es ist nicht die Mehrheit. Es ist weit weg davon, die Mehrheit zu sein. Zahlen sind manchmal brutal. Nehmen wir den Januar 2016. Wir haben ungefähr 300 Tote zu beklagen in der Ägäis. Ja, Leute, die ertrunken sind bei dem Versuch, auf griechische Inseln zu kommen. Das wird als hohe Zahl bewertet. Ja, ich würde auch sagen, es ist eine hohe Zahl. Aber man könnte auch sagen, es ist eine niedrige Zahl. Ne? Denn 50.000 sind ja heil angekommen. Ne? Und das deutet auf einen anderen wichtigen Aspekt hin. Manchmal wird es in Medien so dargestellt, dass die Schleuser so menschenverachtend sind, dass ihnen geradezu daran gelegen sei, dass die Flüchtlinge umzubringen oder so. Ja? Das ist natürlich kompletter Quatsch, weil sie sich damit ja selber schädigen, ihrem Geschäftsmodell schädigen. Die Schleuser sind im Grunde selber daran interessiert, dass die Sache, die Operation zum Erfolg geführt wird, denn nur dann können sie damit rechnen, dass neue Kundschaft kommt, ja, dass sie nochmal gefragt werden. Und hier ist übrigens das Werben und das Konkurrenzgebaren, was Sie auch angesprochen haben, ne? Da kommt es auch zum Vorschein. Also ich bestreite überhaupt nicht, dass entlang der türkischen Küste verschiedene Schleuser sich zugute halten, dass sie besser sind, dass sie die besseren Boote haben und dass sie sozusagen versuchen, anderen die Kundschaft abzujagen. Das gibt es ganz bestimmt. Ja. Aber die ursprüngliche Entscheidung, ich möchte hier weg, da wo ich bin, ich fühle mich nicht sicher, die wird keinem Migranten oder Flüchtling von einem Schleuser aufgeschwatzt. Das geht immer von der Person selber aus. Also, kurz gesagt, es sind fließende Übergänge. Es sind nur ganz, ganz wenige, die aus reiner Nächstenliebe oder vielleicht aus politischem Idealismus oder aus welchen Gründen auch immer Leute schleusen. Ja, und es gibt auch nur ganz wenige, die so verantwortungslos sind, dass sie ihre Kunden in den Tod führen. Ne? Und dazwischen gibt es eben ganz, ganz viele Graustufen.
Was würden Sie denn der Bundesregierung, Sie haben ja Herrn de Maizière hier gezeigt, aus Ihrer Sicht empfehlen, um die Lage in den Griff zu kriegen?
Ja, also zunächst würde ich mit dem von mir sehr geschätzten Peter Sloterdijk sagen, dass der altaufklärerische Glaube, dass es eine seinsgesetzliche Symmetrie zwischen Problemen und Lösungen gibt, dass der falsch ist. Das heißt, der alte Satz, dass mit der Gefahr auch das Rettende wächst, ist möglicherweise falsch. Also sprich, es gibt keine einfache Lösung, wenn Sie nach Rat fragen. Trotzdem habe ich einen Rat. Ich würde dazu dringend raten, diese Schleuserbekämpfung nicht zur politischen Priorität zu erklären, um die Krise zu lösen. Es ist kein gutes Mittel, es ist ein untaugliches Mittel, das hat sich erwiesen. Man muss anderswo ansetzen, gewiss nicht da. Ich habe es schon gesagt, das heißt im Umkehrschluss keinesfalls, dass wenn man aufhört, Schleuser zu jagen, dass damit die Flüchtlingskrise bewältigt wäre. Nein, natürlich auch nicht. Nein, es ist ein untergeordnetes Thema und als solches sollte es auch gesehen werden von der Bundesregierung. Das ist mein Rat. Und warum beschäftigen wir uns damit? Warum beschäftige ich mich damit? Weil es eben nicht so ist, weil das für die Bundesregierung die Top-Priority ist.
Ja, ich hätte eine Frage zu den Schleusern, Fluchthelfern und eine allgemeine zu Flüchtlingskategorien, sage ich mal, zu Fluchthelfern. Ich denke, ich habe den Eindruck, was moralisch so auch empört doch an der Fluchthilfe, das ist, dass sich hier Menschen, eben die Fluchthelfer, sage ich jetzt mal im positiven Sinne, auch an der existenziellen Not anderer Menschen bereichern. Und das ist das, was etwas in einen moralischen Zwiespalt bringt, dass man sagt, diese Flüchtlinge sind darauf angewiesen, dass ihnen irgendjemand hilft, sie können gar nicht anders, sie sind lebensbedrohlich, in existenzieller Not, und dann kommt jemand und sagt, gut, also für 10.000 Euro helfe ich dir und bring dich sicher, auch mit Achtung der Menschenwürde unter humanen Bedingungen daraus. Also diese Bereicherung, und daraus folgt ja dann noch als zweites, ich denke, was man auch so immer wieder hört oder liest, es ist eben, man muss auch ein bestimmtes Vermögen haben, um sich diese Flucht leisten zu können. Also sind es nicht dann doch wieder nur eine bestimmte Klientel, ist es nur eine bestimmte Gruppe, die sich dann eben diese Flucht auch, diese Fluchthilfe auch leisten kann. Das ist sozusagen zur Fluchthilfe Schleuser, zu dem Komplex. Und als zweites wollte ich Sie gerne fragen nach, ja, jetzt war die Rede von Wirtschaftsflüchtlingen. Und dann hatten Sie gesagt, ja, also eine legale Migration ermöglichen, dass man sich eben die Menschen aussuchen kann, die hierher kommen. Aber gibt es nicht auch eine Form der wirtschaftlichen Bedrohung, der existenziellen Not, die nicht unbedingt mit politischer Verfolgung einhergeht und nicht unbedingt mit einem Kriegszustand, die aber trotzdem so existenziell ist, dass es eben als Wirtschaftsflüchtling bezeichnet wird, aber letztlich doch eine neue Kategorie ist, die mit den alten Kategorien des Asylrechts irgendwie nicht richtig zu greifen ist?
Ja, das sind zwei sehr unterschiedliche Fragen. Also mir geht es ja nicht darum, jemanden, der dann sagt, für 10.000 Euro kann ich dir helfen. Wenn du mir 10.000 Euro gibst, dann bringe ich dich auf den Flieger. Ihn jetzt zum Helden zu erklären, zum moralischen Helden, das ist nicht meine Absicht. Ich rufe nur dazu auf, davon abzusehen, die Sache nur unter diesem Blickwinkel zu betrachten. Der Staat hat es ja darauf angelegt, diesen Sachverhalt in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, das sind moralische Schweine. Guck mal, die bereichern sich an der Not von anderen. Man muss sich in die Sicht der Flüchtlinge versetzen. Und aus deren Sicht kommt es auf den Erfolg am Ende an, nicht auf die Absicht. Es nützt einem Flüchtling überhaupt nichts, wenn ein Schleuser guten Willens ist und auch nicht viel Geld nehmen möchte oder gar kein Geld nehmen möchte, aber nicht fähig ist, nicht die Dreistigkeit, nicht die technischen Fähigkeiten hat, auf eine griechische Insel zu fahren oder falsche Papiere so zu erzeugen, dass sie wie echte aussehen, ja, dann nützt es dem Flüchtling nichts. Insofern, auf die Absicht des Schleusers kommt es ihm nicht an. Es kommt auf den Erfolg an. Und diese Betrachtung, die fällt so ein bisschen runter. Im öffentlichen Diskurs steht im Vordergrund, die Schleuser sind eigentlich ein Mittel der Schuldabspaltung. Wir wollen keine illegale Migration, wir wollen keine Flüchtlinge. Und wenn wir sagen, dass wir diese moralischen Schweine verfolgen bis ans Ende der Welt und in den Knast bringen und damit schützen wir die Flüchtlinge, weil die beuten die ja aus, dann können wir sagen, dass wir Flucht verhindert haben, ja, und dabei noch was menschlich Gutes getan haben. Das ist die Argumentation, die der objektive Rechtsstaat gerne in die Welt setzen möchte. Und das muss man, denke ich, hinterfragen. Zur Frage der wirtschaftlichen Not, oder es gibt eigentlich einen Übergang zwischen beiden Fragen. Können sich nur Leute, die ein Minimum an finanziellen Mitteln haben, die Flucht leisten? Dazu muss man Folgendes sagen. Je teurer die Flucht ist, das heißt, je unüberwindlicher die Grenzen sind, je hermetischer sie abgeschlossen sind, je besser sie überwacht sind, desto teurer wird es sein, sie zu überwinden. Desto mehr Geld können Schleuser verlangen. Hermetische Grenzen sind immer ein Beschaffungsprogramm für Schleuser. Ja? Und das heißt, wenn wir jetzt anfangen, Mauern zu bauen und so weiter, dann ist es in der Tat, setzen wir damit einen Prozess in Gang, dass nur noch ab einer bestimmten Summe Kapital Leute sich das leisten können. Man könnte sich zum Beispiel fragen, warum sind im Dezember nur 200 Jemeniten in Deutschland angekommen? Ja? Ein Grund könnte da zu suchen sein, ja? Weil da sieht es ja auch nicht so gut aus. Ja, und zu der Frage, wie ist damit umzugehen, dass in vielen Teilen der Welt die Not so groß ist, dass dort das Überleben nicht gesichert ist. Zum Beispiel Äthiopien, die größte Hungerkatastrophe vielleicht in der Geschichte des Landes, die uns jetzt gerade bevorsteht. Ja, ich glaube, die Frage übersteigt so ein bisschen das Thema und auch meine Vorstellungskraft. Also ich denke, dass wir uns diesen Fragen nicht mit den Mitteln des Ausländerrechts oder des Einwanderungsrechts widmen können und sollen, sondern hier geht es um eine andere Gestaltung der Welt, um gerechtere Beziehungen und um mehr Umverteilung in der Welt, um da etwas umzukehren. Also Sozialdemokratie ist so lange keine Sozialdemokratie, solange sie an der Grenze Schluss macht. Ja. Und die deutsche Sozialdemokratie, die macht an der Grenze Schluss. Deshalb kriegen Sie in Baden-Württemberg auch nur noch 15%.
Weil Sie jetzt schon zum zweiten Mal die Sozialdemokratie angesprochen haben. Ich bin Sozialdemokrat und ich arbeite für eine sozialdemokratische Stiftung. Und ich muss wirklich sagen, dass das beschämend ist, wie sich die deutsche Sozialdemokratie verhält. Erstens, weil es unmenschlich ist, aber zweitens auch, weil offenbar viele Sozialdemokraten ihr Erbe vergessen haben und vergessen haben, dass viele Sozialdemokraten vor nicht mal 70 Jahren oder 80 Jahren selbst Flüchtlinge waren.
Ich setze mich mal drauf. Was ist denn eigentlich passiert mit dem Herrn Hanna? Wo haben Sie noch Kontakt? Der hat seine bürgerliche Existenz verloren. Der ist immer noch in Deutschland, nehme ich an, weil er ja Staatsbürgerschaft hat und Kinder und Familie. Was macht der jetzt?
Ja, also die Geschichte hat am Ende eine positive Wendung genommen. Also er hat seinen Arbeitsplatz verloren. Begründung war die strafrechtliche Verurteilung als Schleuser. Das kam dem DAX-Unternehmen zu Pass, weil die in einer wirtschaftlichen Umstrukturierung waren und dadurch ältere Mitarbeiter auch loswerden wollten. Und dann wird da einer verurteilt, dann kann man den ohne Abfindung loswerden. So. Das war die Sache. Dann ist es aber so gewesen, dass die öffentliche Diskussion und die Veröffentlichungen, die es zum Thema gab, zu einem Umdenken geführt haben. Und er ist seit allerneuestem wieder in Amt und Würden. Also er arbeitet wieder für dieses Unternehmen.
Für diese Firma. Das führt mich nämlich zur nächsten Frage. Sie haben ja sehr schön den Bedeutungswandel dargestellt und die Situation hat sich ja wirklich geändert. Also wir haben ja sozusagen jetzt, also Frau Merkel hat das Ganze dann angeführt, haben Sie gesagt, wir haben ja jetzt eigentlich eine ganz andere Situation. Wäre denn, also Sie sagen, Ihren Recherchen zufolge ist es immer noch so, dass die Schleuser erstes Ziel der Bekämpfung sind. Ist das immer noch so oder sind denn nicht die Behörden gerade viel mehr damit beschäftigt, irgendwie sozusagen zu organisieren und aus dem Chaos ein bisschen rauszukommen, in dem wir da im Sommer ja auch waren?
Natürlich sind die Behörden in Deutschland auch damit beschäftigt, Unterkünfte zu suchen und so weiter. Ja, das ist ja klar. Aber wenn wir uns angucken, was macht die Bundespolizei, die ja für die Grenzsicherung zuständig ist und die sozusagen die größte Polizei des Bundes ist und die das wichtigste Instrument sozusagen des Bundesinnenministeriums für die Ausländerpolitik ist, dann muss man sagen, es ist immer noch eine hohe Priorität und es geht ja sehr viel weiter. Man könnte ja sogar vom Übergang des Kampfes gegen die Schlepperei zum Krieg gegen die Schlepperei sprechen. Wir haben ja im Mittelmeer, ich meine jetzt im zentralen Mittelmeer zwischen Italien und Libyen, den Fall, dass die Bundesmarine den Auftrag hat, auch Schlepper zu fassen und ihre Boote zu versenken. Es gibt da diese Operation von der EU-Kommission beschlossen. Die ist nominell jetzt in Phase 2 und Phase 3 soll irgendwann beginnen. Und das ist die, wo dem Plan zufolge militärische Kommandos in Libyen landen sollen, um mit vorgehaltener Waffe Schlepper wie eine feindliche Armee oder wie Terroristen militärisch zu bekämpfen. Ja. Also wir haben eigentlich eine Ausweitung, dass nicht nur die Grenzpolizei damit befasst ist, sondern inzwischen die Bundeswehr und auch der BND. Darüber habe ich jetzt nicht so viel gesprochen, aber auch da gibt es eine eigene Abteilung, die sich damit befasst, Schleusungskriminalität, Netzwerke aufzudecken mit entsprechenden Schlüsselbegriffen. Es gibt da diese Massenabgreifung von Daten. Also nicht wenige Leute im BND beschäftigen sich damit zum Beispiel. Es gibt jetzt ein bilaterales Abkommen zwischen Italien und Deutschland zu dem Thema. Und die Türkei hat heute erklärt, dass sie Schleuser rechtlich so behandeln möchte wie Terroristen von nun an. Das ist keine Sache, die die Türkei sozusagen aus sich heraus beschlossen hat, sondern das ist natürlich in diesen bilateralen Verhandlungen mit den europäischen Staaten entstanden. Will sagen, es ist noch eine hohe Priorität und es wird der Öffentlichkeit in meinen Augen fälschlich vorgegaukelt, dass wenn man das nur noch mehr und intensiver macht, dass man dann die Flüchtlingskrise eindämmen kann oder in den Griff kriegen kann. Und das bezweifle ich eben.
Also sehr viel mehr Energie auf diese sogenannten Schleuser als auf wirkliche Schleuser, die junge Frauen zur Zwangsprostitution nach Deutschland bringen, ne? Massiv. Das wird zwar verfolgt, aber weiß ich nicht, ob der BND da befasst war, wahrscheinlich ja nicht. Ja. Vielleicht noch, was Frau Kula gesagt hat, nur so als Hintergrund noch. Wir hatten ja hier auch einen Vortrag, wir haben Flüchtlinge auch historisch behandelt. Wir hatten einen Vortrag, wo es um die Rettung von Juden im Dritten Reich gab. Und da haben wir gehört in dem Vortrag, dass in Berlin eben sozusagen organisierte, jetzt verwende ich den Ausdruck auch mal, Schlepperbanden existiert haben, die für 9.000 Reichsmark verfolgte Juden an die Schweizer Grenze gebracht haben. Und natürlich ist sozusagen mit dem moralischen Impetus oder dem moralischen Gewicht des Holocaust, hat man natürlich dann das sozusagen auch gemacht, was Frau Kula angemahnt hat, dass man gesagt hat, Gott, die hat man jetzt vor dem sicheren Tod gerettet, aber man hat so viel Geld dafür verlangt. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen, glaube ich. Aber das ist natürlich, es ist irgendwie auch ein anderer Fall. Ne? Mhm. Und vergleichbar, aber nicht ganz vergleichbar. Also historisch durchaus vergleichbar, aber natürlich ist in der Wahrnehmung, sind das verfolgte Deutsche gewesen und hier haben wir es mit Leuten von ganz weit weg zu tun.
Ja, aber der Grundsachverhalt ist gar nicht so unvergleichbar in meinen Augen. Ne? Also ich würde das auch nicht, man muss da sehr stark die Einzelfälle auch angucken, aber natürlich wurde damals auch Geld verlangt. Es ist ja auch so, dass die Fluchthelfer, Schleuser, die im Dritten Reich Juden geholfen haben, das Reich zu verlassen, dass die sich natürlich selber in Gefahr gebracht haben. Mhm. Ja? Ja. Und dass sie dafür eine Entschädigung haben wollten für diese Gefahr, in die sie sich brachten. So war, glaube ich, die Denke bei vielen. Und da komme ich auf meinen ewigen Sermon zurück. Der Verfolgte, der wird es trotzdem gutheißen, wenn die Aktion zum Erfolg geführt ist. Ja, dann wird ihm das Geld nicht so wichtig sein oder wird es vielleicht sogar so sehen, dass der Schleuser es verdient hat, dafür bezahlt zu werden.
Das war sogar so, ne, in dem Fall. Also die professionellen Schleuser haben die Leute in die Schweiz gebracht und die nicht professionellen Schleuser haben meistens dazu geführt, dass sie allesamt verhaftet worden sind.
Ja. Das war also historisch im, so. Im Dritten Reich, wenn ich das noch sagen darf, also da gibt es unendlich viele Geschichten, wo es an Schleusern gemangelt hat, ja, wo Leute händeringend jemanden gesucht haben, der ihnen hilft, außer Landes zu kommen, der gefälschte Papiere 39, 40, vor allen Dingen in diesen Jahren. Und ja, da hat es zu wenig gegeben, die es auch gegen Geld gemacht hätten.
Die es gekonnt haben, ja. Hier ist noch eine Bemerkung.
Sie haben sich ja mit Schleusung sicherlich nicht nur in Europa befasst. Können Sie ein paar Worte sagen zu aktuellen Entwicklungen in Bezug auf Schleusung nach Kanada und nach Australien? Das sind ja die klassischen Einwanderungsländer. Gibt es da sowas auch? Und wie hat sich das in den letzten 10 Jahren geändert?
Da bin ich kein Fachmann dafür. Es wird es auch geben. Was ich zu Kanada und Australien sagen kann und was für Deutschland einfach eine wichtige Lehre ist und wichtiger Stoff zum Nachdenken, dass diese beiden Länder schon seit langem legale Einwanderung ermöglichen und gleichzeitig illegale bekämpfen. Jetzt kann ich sehr kritisieren, was Australien im Einzelnen macht, denn die stoppen die Flucht übers Meer von den indonesischen Inseln ausgehend mit Waffen, mit Gewalt. Nicht, sie schießen nicht auf die Flüchtlinge, aber sie schicken die Marine hin, das Militär hin und zwingen die Leute zum Umkehren. Ja. Also da finden Pushbacks statt auf offenem Meer. Das kann ich kritisiere ich auch, ja. Das, was da läuft, ich habe es mit eigenen Augen nicht gesehen, aber alles, was mir erzählt wurde, deutet darauf hin, dass das auch mit internationalem Seerecht nicht zu vereinbaren ist. Aber es bleibt erstmal, dass diese beiden Länder ja wenigstens legale Migration ermöglichen. Und damit mindern sie sicherlich auch den Druck der illegalen Migration.
Gut, ich glaube, dann sind wir wirklich am Ende. Ich hätte vielleicht noch eine allerletzte Frage, aber die kann ich, glaube ich, dann auch einfach später. Also sehen Sie eine Chance, doch ich stelle sie ganz schnell. Sehen Sie eine Chance, dass man Leute wie Herrn Darwish begnadigt aufgrund der geänderten Umstände? Also kann man denn nicht argumentieren, dass das Recht, was 2013 noch ganz anders ausgesehen hat, jetzt so oft gebrochen wird, auch von der Chefin gebrochen wird, dass man eigentlich solche Leute begnadigen müsste jetzt?
Ja. Da machen Sie ein großes Fass auf, das, aber ein sehr interessantes. Es ist leider so, wusste ich vorher auch nicht, habe ich so in den letzten 3-4 Jahren einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Anwaltslandschaft in Deutschland sehr unpolitisch ist, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also es ist nicht so, dass sich bestimmte Anwälte sehr für diesen Sachverhalt interessieren und darauf aus sind, solche Leute zu verteidigen. Das führt dazu, dass Leute wie Herr Derwisch oder andere Angeklagte häufig sehr schlecht verteidigt werden. Also man könnte mehr rausholen, ist mein Eindruck, bin ich mir ganz sicher. Weil es eben nicht so klar ist bei syrischen Flüchtlingen, dass sie unerlaubt in Deutschland eingereist sind. Das behauptet der Staat. Aber das kann man anfechten, das kann man widerlegen, weil diese Leute haben ein Bleiberecht in Deutschland. Und dann gibt es, ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, Paragraph 18 Asylverfahrensgesetz. Also diese ganzen syrischen Flüchtlinge, die in diesem großen Verfahren nach Deutschland kamen, die haben am Frankfurter Flughafen einen Grenzbeamten angetroffen, der sie reingelassen hat. Ja, das heißt, jemand, der schon wahrgenommen hat, oder hat wahrscheinlich falsche Papiere hier, ja, der hat wahrscheinlich einen polnischen Personalausweis, aber ist gar kein Pole. Trotzdem schickt er ihn nicht zurück aufs Flugzeug, was er theoretisch machen könnte. Er lässt ihn rein, ja, weil er schon ahnt, dass es wahrscheinlich ein Flüchtling ist aus, ne, so. Das ist ein hoheitlicher Akt, dieses Reinlassen. Diese Einreise im Nachhinein als unerlaubt zu werten, halte ich für total anfechtbar. Ja? Und vor diesem Hintergrund ist das Verfahren von Darwish vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte inzwischen. Also das ist im Grunde noch ein laufendes Verfahren. Man will an diese Frage noch mal ran. Und natürlich ist es komplett absurd in meinen Augen. Also inzwischen ist er nicht mehr im Gefängnis, weil zu viel hat seine Strafe abgebüßt. Ja. Aber es ist eigentlich ein Unding, dass Leute seinesgleichen, die also keine Freiheitsberaubung begangen haben, keinen Totschlag, keine Nötigung, sondern eben nur geholfen haben bei der Einreise, dass solche Leute im Knast sitzen, ja, aber Frau Merkel Bundeskanzlerin ist. Das geht eigentlich nicht zusammen.
Gut, ich glaube, dann sind wir jetzt wirklich am Ende. Nochmal ganz herzlichen Dank an Sie und auch an alle, die mitdiskutiert haben. Wir sind auch am Ende der Ringvorlesung und ja, herzlichen Dank für alle, die uns die Treue gehalten haben.